Predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 1b bis 14. Da schreibt der Paulus seinen Freunden in Philippi: Euch dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht, euch aber macht es fest. Seht die Hunde, seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes ihm dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen haben kann. Wenn irgendein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, so kann ich es noch mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer nach dem Gesetz, voll Eifer die Gemeinde verfolgend, in der im Gesetz verlangten Gerechtigkeit untadelig geworden. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles nur Schaden ist um des überragenden Wertes der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ob ich vielleicht zur Auferstehung von den Toten gelangen möge. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins jedoch tue ich. Ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist, und jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben, durch Gott in Christus Jesus. Ja, es geht hier einmal um Werte und um Gewinn und um Schaden. Frage, ob Sie in Ihrem Leben irgendwo schon mal eine Veränderung der Werte erlebt haben. Dass irgendetwas für Sie aufgewertet wurde oder abgewertet oder völlig seinen Wert verloren hat. Ich denke, die Älteren haben natürlich finanziell schon viele Wertverluste hingenommen. Nicht zuletzt im Moment, unser Euro in 2 Jahren über 25% hatte einen Wert verloren. Ist aber nur äußerlich. Ja, dann die Frage, die Werte in der Gesellschaft. Sie werden immer weniger, so die überkommenen Werte, Familie, Treue, Wahrheit, Schutz des Lebens am Beginn oder am Ende, ähnliche Dinge. Die Werte verlieren immer mehr, weil die Menschen immer weiter von Gott weggehen. Bei dem Paulus ist es umgedreht, der sagte, dass Dinge ihren Wert verlieren, nicht weil er weiter von Gott weggeht, sondern weil er näher zu Gott hingefunden hat. Ich denke an eine ältere Dame, die meine Frau und ich mal kennenlernten. Sie war begeistert von einem Mann, der ihr Idol war, und sie folgte all dem, was er sagte, bis er dann leider seine Bedeutung verlor. Dieser Mann hieß Adolf Hitler, und sie verehrte ihn glühend und erlebte dann einen totalen Zusammenbruch. Sie schrieb dann ein Inserat in eine große deutsche Tageszeitung: Wer zeigt einem jungen Menschen den Sinn des Lebens? Sie suchte neue Werte, sie bekam viele interessante Zuschriften. Nach einigen Jahren hat sie dann eine der Zuschriften aufgegriffen, auch die sie auf Jesus hinwies. Hier schreibt der Paulus etwas unfreundlich und redet Leute als Hunde an. Stellen Sie sich vor, ich würde sie so anreden. Sie würden mir wahrscheinlich nie wieder begegnen wollen. Oder einen Brief in Heimatboten setzen, was dieser Pfarrer sich untersteht. Hunde war ein Schimpfwort für alle Nicht-Israeliten damals, für alle Heiden. Und die Leute, die er anredet, waren Juden. Aber er sagt, ihr seid so unrein wie Hunde. Was passierte da? Überall, wo der Paulus war und sagte, das Einzige, was ihr braucht, ist Christus, kamen hinterher Juden und sagten, nein, die Juden sind das auserwählte Volk. Erst musst du Jude werden und dich beschneiden lassen als Mann, dann kannst du Christ werden. Also ein Zugangsvorschrift. Und der Paulus gebraucht es als Wortspiel und sagt, nein, der Zugang, wie ihr den meint, ist falsch. Das ist keine Beschneidung, sondern eine Zerschneidung. Sowohl am Körper als auch in der Gemeinde. Der Zugang kommt allein durch Jesus und nicht durch irgendwelche vorgeschalteten Kanäle. Ja, an der Stelle ein bisschen theologische Tagespolitik. Wir haben hier gerade ein Papier, Dominus Jesus, wo es heißt, dass es nur eine Kirche gibt und die heißt katholisch. Ist überhaupt keine Überraschung, haben wir schon im Studium gelernt. Extra Ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Ich achte die katholische Kirche. Ich achte viele biblische Werte, die sie vertritt. Aber in meiner Bibel steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12 etwas ganz anderes. Da heißt es, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das heißt, ich werde gerettet nicht durch eine Kirchenzugehörigkeit, sondern durch Jesus. Und das finde ich schade, wenn man dann sagt, nur dieser Kanal führt zum Ziel. Ich denke, dass das sicher nicht die Realität Gottes trifft. Wir Menschen völlig über und jenseits aller Konfessionen gewinnt. Also ich muss nichts vorschalten, sondern nur einen direkten Zugang zu Jesus finden, egal in welcher Kirche. Zumindest der Glaube, den ich habe. Der Paulus sagt, wir sollen im Geist Gottes ihm dienen. Das war für mich interessant, als ich so während meines Studiums zum Glauben kam, war ich knapp 23 Jahre alt, habe bei einer Baufirma gearbeitet und die hatte 25 Mitarbeiter. Und es interessierte mich dann, ob einer von denen Christ wäre. Gut, bei manchen brauchte man gar nicht zu fragen, ihr Lebensstil war dermaßen merkwürdig, dass sie gar keine Christen sein konnten. Bei anderen habe ich dann so vorsichtig irgendwie hintenrum das Gespräch angesetzt und schließlich blieb nur noch einer übrig, der aber auch sagte, er hätte schon mal geglaubt, wäre so enttäuscht worden, er glaubt nicht mehr, der hatte auch an Hitler geglaubt und wollte nicht noch einmal enttäuscht werden. Es war also keiner da, der von sich sagte, er wäre Christ, aber dann haben sie sich gestritten, wer evangelisch ist und wer katholisch ist, dachte ich, so ein Blödsinn, streitende sich um die Form und kennen den Inhalt nicht. Der Paulus sagt, wenn wir im Geist Gottes ihm dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, das heißt nicht auf äußere Vorzüge bauen. Fleisch, denken wir immer an Metzger, Fleisch heißt ein selbstbestimmtes Leben in eigener Regie. Das ist in der Bibel Fleisch. Und der Paulus sagt jetzt, damit er mitreden kann, mit diesen anderen Leuten, was er alles für Vorzüge hat. Mal sehen, ob die anderen da überhaupt mitkommen. Und sagt, also ein Vorzug von mir ist, ich bin Israelit, also kein Ammoniter und kein Idumeer und was auch sonst immer. Ich bin da schon geboren, am 8. Tag beschnitten. Aus dem Stamm Benjamin. Zum Beispiel die Ismaeliten, Beschneidung im 13. Lebensjahr wurde Ismael beschnitten, der Sohn Abrahams mit 8 Tagen. Also ein Vorrecht. Vorzug, den er hatte, aus dem Stamm Benjamin, das war die geistige Elite in Israel. Elite hieß, da stammte der erste König her, aus Benjamin. Außerdem war es der einzige geistliche Vater, der im Lande geboren war. Die anderen waren alle im Ausland geboren, die anderen 11 Söhne Jakobs. Nur der Benjamin war in Israel geboren. Später, als das Volk sich trennte in den Norden und Süden, 10 Stämme im Norden, 2 im Süden war es Juda und Benjamin. Das heißt, sie hielten zu dieser Linie, die in der Linie Davids blieb. Als das Volk in der Verbannung war, wer hat schon mal Esther gelesen, die Geschichte dieser Königin, da ging es darum, dass ein Retter auftauchte, der hieß Mardochai, er war aus dem Stamm Benjamin. Also Benjamin, eine tolle Adresse und er stammte aus diesem Stamm Benjamin. Außerdem war er ein Pharisäer nach dem Gesetz. Es gab höchstens 6.000 Pharisäer in Israel, also gar nicht sehr viele. Eine geistliche Elitetruppe, die sich verpflichtet hatte, das Gesetz bis in die letzten Verästelungen zu halten. Und das sagt er ja, dass er dann sogar untadelig geworden ist. Er hat also wirklich alles gehalten. Und dann hat er noch voll Eifer die Gemeinde verfolgt. Es gibt ja eine religiöse Einstellung, wo man Eifer an den Tag legen muss, richtig fanatisch sein, damit man auch dazugehört. Und so einer war der Paulus. Gibt es auch heute in vielen Religionen, manchmal auch in Konfessionen, dass jemand denkt, nur durch Eifer kann man Gott gefallen. Dabei ist es vielleicht manchmal auch durch Liebe und Barmherzigkeit, dass wir ihm gefallen können. Ja, und dann sagt er eben, dass er vollkommen geworden ist in der Gesetzesgerechtigkeit. Das war das eine, dann sagt er eben noch, ich bin Hebräer von Hebräern. Er war ja im Ausland geboren, er hat also nicht die Sprache des Auslandes gelernt, sondern Hebräisch gesprochen. Das wäre so, wie wenn Leute hier in Deutschland leben, aber nicht Deutsch sprechen in erster Linie, sondern ihre Heimatsprache beibehalten. Er war also Hebräer, hielt auch da die Stange. Und deshalb konnte er diesen eifrigen Juden dort in der Gemeinde einfach einen Gegenpart bieten und sagen, was ihr bietet, überbiete ich, aber es bedeutet mir überhaupt nichts. Denn er sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles nur Schaden ist, um des überragenden Wertes der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, für Abfall, könnte man sagen, damit ich Christus gewinne. Ich weiß nicht, was für Gewinne Sie im Leben haben. Viele träumen ja immer von dem Jackpot, den man mal gewinnen könnte. Ein kleiner Vergleich zur Ermutigung oder Entmutigung. Wissen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ermordet zu werden vor wenigen Jahren ungefähr 25 Mal so hoch war, wie die, dass man den Jackpot gewinnt. Nicht den Jackpot, dass man überhaupt im Lotto den Haupttreffer hat. Inzwischen wird es ein bisschen niedriger sein, weil es mehr Lottoangebote gibt. Aber das verändert die Sache nicht ganz. Die Frage nach dem Gewinn und dem Verlust. Was mir Gewinn war, habe ich für Schaden gehalten. Das heißt, als der Paulus Jesus begegnet ist, stellt er fest, ich habe nichts mitzubringen für Gott. Ich komme eigentlich mit leeren Händen, kann mich nur beschenken lassen. Der stellt eine Frage, wie fällt es Ihnen leicht oder schwer, sich beschenken zu lassen? Wie ist das, wenn dann an Weihnachten plötzlich einer auftaucht und Ihnen was schenkt und Sie haben ihn vergessen? Haben nicht dran gedacht, ihm auch was zu schenken. Flupp ist ein Retourgeschenk auf der Reise. Meine Frau und ich, damals noch Verlobte, waren mal eingeladen im Westerwald zu einem sehr schönen Abendessen bei einer Familie in der Gemeinde. Und dann kam ein zweites Ehepaar, das auch eingeladen war, aber erst nach dem Essen. Sie konnten es noch nicht einmal ertragen, dass ihnen ein Essen geschenkt würde. Deshalb kamen sie erst nach dem Essen, hatten sie auch vorher schon gesagt. Es ist erstaunlich, was hindert mich daran, mich beschenken zu lassen? Eigentlich nur der eigene Stolz. Jesus sagte seinen Freunden, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht allem entsagt, also wer meint, er müsste nur irgendwas mitbringen, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, er muss sich von mir beschenken lassen und nicht mir etwas geben. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu Ihrer Firma und dann überlegen Sie, habe ich heute noch genügend Geld, um mein Arbeitsmaterial zu bezahlen? Da würde die Firma komisch gucken, sagen, wir stellen doch das Geld und das Material, nicht Sie. Es gibt ein Lied, das manche kennen, Stern, auf den ich schaue, und da heißt eine Zeile, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Der Paulus hat begriffen, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann habe ich das Geschenk der Vergebung, das Geschenk, bei Gott angenommen zu sein, das Geschenk seiner Gerechtigkeit. Ein Mann wie Martin Luther sagte mal, es ist nicht so schwer, das jetzt nicht wörtlich, nur dem Sinn nach, wie einen guten Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Warum? Klar. Der sagt, wofür brauche ich ihn? Ich habe doch alles, ich bringe doch alles mit. Und Sie kennen das Lied, ich meine, das auch Milovic gesungen hat. Wir kommen alle in den Himmel. Warum? Weil wir so brav sind. Das heißt, wir haben so viel Gutes mitzubringen, dass der liebe Gott auch stolz sein muss, solche Leute in Empfang zu nehmen. Ich weiß nicht, wie gut Sie in Mathe waren, vielleicht sehr gut, vielleicht nicht so gut. Wenn Sie sich so eine Klammeraufgabe vorstellen, das sind viele gute Werte in der Klammer, immer ein Plus dazwischen, und vor der Klammer steht ein Minus. Und wenn Sie die Klammer auflösen, werden alle Pluszeichen in der Klammer zu Minus. Wir haben viele Dinge, wo wir sagen, das ist wertvoll in meinem Leben, auch für Gott. Damit könnt ihr doch zufrieden sein, aber wenn vor meinem Leben das Minus der Sünde steht, dann wird alles Gott entehren und nur meine eigenen Ehre dienen. Und wenn die Klammer aufgelöst ist, bleibt kein Plus übrig. Nur Jesus kann aus diesem Minus ein Plus machen. Durch sein Kreuz, ein Kind sagte mal der Mutter, als sie durch die Straßen fuhren, sag mal, warum ist auf jeder Kirche ein Pluszeichen? Gut, das ist nicht schlecht, es so zu sehen. Christus schenkt das, was wir brauchen. Und jetzt wäre für Sie interessant, wenn Sie zum Glauben kamen an Jesus, falls Sie das schon hinter sich haben, oder vielleicht hat es manche auch noch vor sich, dass er sein Leben ihm anvertraut, Welche Werte haben sich denn bei Ihnen umgewertet, wo Sie sagen, das bedeutet mir nichts mehr? Das wäre jetzt sehr persönlich, kann man nicht in einer Sekunde beantworten. Vielleicht den Stolz, wenn man jünger ist, auf das eigene Aussehen. Oder mancher ist stolz auf das Aussehen seines Ehepartners, wenn er nicht selber so toll ist. Hat er vielleicht die passende oder den passenden geheiratet? Ist ja nicht schlecht. Man kann dankbar sein, aber stolz sein ist immer wieder was anderes. Mancher ist stolz auf seine Bildung. Ich war früher stolz auf mein Theologiestudium. Sagte, großartig, ich kenne mich da besser aus als du, sogar in anderen Sprachen. Tut mir leid. Mancher ist stolz auf seine Ausbildung. Ein anderer auf seinen Besitz, dass sein Auto, was weiß ich, eben 180 PS hat und nicht nur 95. Mancher ist stolz auf seine Talente, seine Begabung. Mancher ist stolz auf seinen Freundeskreis, wo der Doktor so-und-so dazugehört oder der Minister so-und-so. Es gibt viele Vergleiche, wo wir uns mit anderen Menschen vergleichen und hinter jedem Vergleich steckt der eigene Stolz. Egal, ob ich dann besser abschneide oder schlechter abschneide, es ist immer Stolz. Ich habe mal in meinem Studium eine Seminararbeit geschrieben mit einer 1. War nicht schlecht, habe ich die moderne Theologie untersucht, was sie über Engel und Dämonen sagt. Das war relativ kurz zu lesen, bei manchen stand nur so eine halbe Seite in so einem dicken Buch drin. Karl Barth hat ein bisschen mehr geschrieben. Und ich habe dann nachgewiesen anhand dieser Theologen, dass es Engel und Dämonen nicht gibt. Großartig, 1 benotet. Tut mir heute leid, weil ich einfach mich über Gottes Wort gestellt habe. Sagen wir, die Arbeit war fleißig, aber der Inhalt war absolut falsch. Im Nachhinein kann man Dinge anders sehen, weil eine andere Wirklichkeit entdeckt wurde, zum Beispiel die Wirklichkeit Gottes, der hinter seinem Wort steht und wo nicht nur die Meinung eines Paulus hier zu Papier gebracht wird, gegen die ich meine Meinung setzen kann, sondern wo Gottes Wort durch ihn weitergegeben wird. Ja, ganz interessant, was sich in Ihrem Leben umgewertet hat durch Jesus. Einfach mal drüber nachdenken, ob denn sowas stattfand oder ja vielleicht noch stattfinden wird. Ich hatte früher hier einen Kollegen vor vielen Jahren, als ich kam, der predigte ein soziales Evangelium, seid nett zueinander. Und ich sagte, er predigte also die Beziehung Mensch zu Mensch und ich predigte die Beziehung Mensch zu Gott. Und dann haben wir uns immer unterhalten und diskutiert, wie man den Gottesdienst erneuern könnte. Und es war ganz interessant, hatten diese Idee und jene Idee und haben uns stundenlang unterhalten. So nach 4 Jahren hat er Jesus wieder neu entdeckt, den er als Teenager schon mal kennengelernt hatte, aber sein Studium hatte das überlagert. Und es war interessant, wir sprachen überhaupt nicht mehr über Gottesdiensterneuerung. Wir sprachen jetzt über Gott, über Jesus. Und dann hat sich der Gottesdienst alleine gefüllt im Laufe der nächsten Jahre. Also dort, wo ich Jesus nicht kenne, sind mir oder nicht bekenne, sind einfach andere Dinge, die in den Vordergrund treten. Wo er auftaucht, treten manche andere Dinge in den Hintergrund. Der Paulus sagt dann noch, er würde Christus gleichgestaltet in seinem Leiden und in seinem Tod. Klar, er stand ja vielleicht kurz vor dem Tod in Rom. Wir wissen nicht, ob er dann nochmal freikam oder nicht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Situation ist, wahrscheinlich nicht, aber unsere Situation ist auch, dass unser Leben Jesus gleichgestaltet wird. Das heißt, Gott möchte uns ihm ähnlich machen, vom Wesen her. Auf der anderen Seite arbeitet natürlich der Feind Gottes, der möchte uns ihm ähnlich machen. Und es ist immer die Frage, welches Programm haben Sie gerade drauf? Das Programm von Jesus, um ihm ähnlich zu sein, oder das andere Programm, wo dann letztlich ja die hässliche Fratze des Feindes herausschaut, der versucht, uns, auch Christen, ihm ähnlich zu machen. Und manchmal entdeckt man ja schon, wo die Ähnlichkeit im Moment liegt. Der Paulus sagt, er möchte Christus nacheifern, um vielleicht zur Auferstehung zu kommen. Das klingt entweder sehr unsicher oder sehr demütig. Ich denke mal eher demütig, weil er ja ein Verfolger der Gemeinde gewesen war. Denn wenn Sie den Römerbrief lesen, da steht kein vielleicht, da steht drin, ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendwas uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Interessant, die Frage habe ich gerade Konfis gestellt, auch wer glaubt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. So ungefähr 1/3 meinte das. In Deutschland glauben es etwa 50%. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie wissen, wo sie einmal landen werden. Wir haben ja gerade Olympiade. Da gab es eine Olympiade in Amsterdam vor einigen Jahren, Jahrzehnten. Und beim Marathonlauf, diesem langen Lauf bei mehr als 40 Kilometern, gewinnen ja meistens so die Nordafrikaner. Das sind die Leute, die auch zu Hause ein bisschen rumlaufen und von daher mehr Übung haben als wir. Und da war auch einer, der hatte einen Riesenvorsprung, lief durch Amsterdam durch und die letzte Runde war dann im Stadion. Und die Leute applaudierten schon, als er kam. Aber dann hat er einen kleinen Fehler gemacht, der ihm den Sieg kostete. Und er wurde disqualifiziert. Das heißt, in so einem Oval kann man ja entweder rechts rumlaufen oder links rum. Irgendwo war da ein ganz kleiner Hinweispfeil, den er nicht beachtet hat, und er lief genau andersrum und wurde disqualifiziert. Er war also der schnellste Verlierer, war nicht am Ziel, nur am Ende. Es gab Tränen statt einer Goldmedaille. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wenn wir einem Verstorbenen an den Sarg einen Kranz legen, ist das ein Siegeszeichen. Ja, wenn jemand ein Rennen gewinnt, kriegt er einen Kranz umgehängt in bestimmten Sportarten. Die Frage, wenn derjenige dort einen Kranz liegen hat, hat er jetzt sein Leben siegreich beendet, den Lebenslauf vollendet und ist am Ziel? Oder ist das nur ein schönes Symbol und er ist vielleicht doch nur am Ende? Ich nehme an, die meisten kennen diese Aussage von Jesus auswendig, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn ich diese Wegmarkierung beachte und Jesus mein Leben anvertraue, werde ich am Ziel sein, ewig mit dem Vater verbunden. Nicht nur mit einer Goldmedaille, sondern, wer die Offenbarung liest, sogar mit einer ganzen goldenen Stadt, also einer goldenen Zukunft. Wer ihn nicht kennt, wird auch sterben, aber er wird nicht am Ziel sein, nur am Ende und es dann wahrscheinlich auch merken. Ja, der Paulus sagt, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist, vergesse, was hinter mir ist. Das ist eine Lebensphilosophie, die ich mir auch oft wünsche, sicher nicht immer habe, das zu vergessen, was hinter mir ist, um mich nach dem auszustrecken, was vor mir ist. Ich denke auch, für manchen von uns wäre das sicher das Entscheidende, denn manche hat ja eine sehr belastende Lebensbiografie, die eben anhängt, und es wäre gut, sich nach vorne auszustrecken. Wörtlich übersetzt wäre dieses nach vorne ausstrecken mit äußerster Kraft zum Endspurt ansetzen. Also nicht einfach nur so die Arme auf, sondern da geht es los in diese Richtung. Und der Paulus sagt, der Grund dafür ist, ich bin von Jesus ergriffen worden. Hier in der Kirche sind ja viele Leute ergriffen, gerade wenn eine Hochzeit ist, sind oft die Eltern ergriffen, die Augen werden feucht oder wenn das Enkelkind getauft wird oder wenn irgendwelche Choräle gespielt werden, die im Leben vielleicht eine entscheidende Bedeutung hatten, das Leben, dass Menschen dann ergriffen sind, gefühlsmäßig. Das ist sehr verständlich und finde ich gut, aber von Jesus ergriffen zu sein, geht über das Gefühl hinaus, dass der Wille ergriffen, der Verstand, die ganze Persönlichkeit. Stellen Sie sich vor, eine Hand, wenn Jesus sie ergreifen würde, was bedeutet diese Hand für Sie, dieses Ergriffensein? Es bedeutet einmal eine Verbindung, bedeutet, dass da auch jemand ist, der Sie schützt, der Sie führt, der Sie segnet, der Ihr Leben gestaltet und formt, der Sie aber auch sendet und sagt, das ist die Richtung, in der du leben solltest. Und das finde ich gut, jemand zu haben, der weiß, wo es lang geht. Ich möchte als Abschluss noch ein Interview mit einem Sportler vorlesen. Im Moment tritt er nicht mehr an, ist schon zu alt, obwohl er noch ganz jung ist. Er hat mehrere Weltrekorde aufgestellt, zusammen mit seinem Freund. Ein Amerikaner, Leroy Burrell, zusammen mit seinem Freund Carl Louis haben sie sich so die Weltrekorde über 100 Meter gegenseitig immer wieder zugespielt. Oder man könnte auch sagen abgenommen, je nachdem. Und mit der Staffel haben sie sie dann gemeinsam aufgestellt. Und er wurde interviewt, als gerade sein Freund Carl Lewis den Jahrhundertweltrekord aufstellte, indem er erstmals die 100 Meter unter 9,9 Sekunden gelaufen ist, und fragte ihn der Reporter, was er denn nun davon hält, dass sein größter Rivale in Anführungszeichen jetzt sozusagen ihm das weggeschnappt hat. Und er antwortet, Carl und ich sind nicht nur gute Freunde, sondern auch Brüder durch unseren Glauben an Christus. Jeder von uns gibt sein Bestes. Und wir spornen uns gegenseitig an. Es ist nicht so wichtig, ob ich gewinne oder verliere. Wir haben uns mit unseren Talenten Gott zur Verfügung gestellt. Und was er daraus macht, überlassen wir ihm. Wenn du alles in Gottes Hand legst, schwindet die Angst und Gelassenheit kommt in dein Leben. Mir ist wichtig, dass ich die egoistischen Beweggründe für mein Tun durchschaue und Gott durch mich wirken lasse. Das ist die Basis unserer Bruderschaft. Auch unsere Weltrekordsprintstaffel besteht aus gläubigen Christen. Wir lesen zusammen die Bibel, beten zusammen, feiern gemeinsam das Abendmahl. Ja, und laufen bewusst zur Ehre Gottes. Das wäre doch eine tolle Sache, da streckt sich jemand im wahrsten Sinn des Wortes nach vorne aus, im doppelten Sinne. Ja, das war nahezu der Abschluss. Der Einstieg war die Frage, ob Sie in Ihrem persönlichen Leben schon einmal Veränderung der Werte erfahren haben, Abwertung, Aufwertung. Und das wäre die Frage, über die Sie einfach mal nachdenken könnten. Wenn ich Christus gewonnen habe, was hat sich an Werten in meinem Leben verändert? Und falls Sie Christus noch nicht gewonnen haben, was ja auch sein könnte, die Überlegung, was hindert mich eigentlich, mich ihm zu öffnen? Wenn Sie ihn kennen, dann die Frage, was bedeutet es, mich auszustrecken nach vorne, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass Christsein keine Sache eigener Entscheidung ist, sondern des Ergriffenseins von dir. Und wenn ich mich für dich entschieden habe, dann eigentlich nur als Antwort auf dieses persönliche Ergriffensein. Darüber lobe ich dich. Danke, dass das für jeden von uns gilt. Schenke eine große Offenheit für dich, auch für die Zukunft, die du geben möchtest. Danke, dass du Werte veränderst, aber sie letztlich ja nicht aus der Welt fegst, sondern ihnen nur einen anderen Stellenwert gibst. Danke für all das Gute und dass du bereit bist, auch diese Woche mit uns zu gehen. Amen.